zur 89. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und ja, wir haben mal wieder eine aufregende Woche hinter uns und auch eine schöne Woche hinter uns. Darüber werden wir hier sprechen. Wir sind heute zu dritt. Das heißt, der Jan ist nicht dabei, aber dabei ist der Tim. Hallo nach Berlin.
Jo, einen wunderschönen guten Abend.
Und hallo ins Rheinland, hallo an den Moritz.
Guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch im schlimmstmöglichen Exil im Rheinland.
Ja, bevor es losgeht mit der Folge, würde ich ganz kurz nochmal auf unsere Social-Kanäle und sowas hinweisen wollen. Und zwar freuen wir uns nach wie vor immer über Anschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind sowieso sehr froh, dass ihr nach wie vor uns die Treue haltet und dabei seid. Ihr könnt uns anschreiben oder folgen und oder folgen bei Instagram. Da heißen wir ausexil_f95. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter dem Handle @ausexil. Ihr könnt uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was mit uns zu besprechen habt. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de und ihr könnt uns auch nach wie vor, wie ihr auch schon fleißig macht, bei Spotify ein paar Sternchen hinterlassen, nachdem ihr uns 2 Folgen lang am Stück durchgehört habt. Vielen Dank dafür und ich gebe wieder ab an die Moderation.
Ja, bei der Fortuna war ja wirklich einiges los diese Woche. Es hat auf neuralgischen Positionen Veränderungen gegeben. Die Fortuna hat einen neuen Sportdirektor. Das ist Christian Weber. Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Hat man eigentlich schon fast wieder vergessen, dass das diese Woche verkündet wurde. Die Fortuna hat außerdem einen neuen Co-Trainer. Auch das hat man schon fast wieder vergessen. Auch wenn das jetzt, glaube ich, die letzte Entscheidung war, die getroffen wurde. Jan Hübner kommt aus dem NLZ von Bayer Leverkusen und wird das Trainerteam der Fortuna verstärken. Ist ein alter Bekannter von Daniel Thun, mit Sicherheit auch auf seinen Wunsch ins Team geholt worden. Und ja, das ist passiert, weil die Fortuna einen neuen Trainer hat, nämlich Daniel Thun. Und wir vom Exil-Podcast haben auch schon direkt diese Woche jetzt unsere Quellen angezapft, um da die ein oder andere Information zu bekommen. Kommen wir auch gleich später noch dazu, aber vor allen Dingen haben wir ja ganz gute Beziehungen zu dem einen oder anderen aus Hamburg und eben auch aus Osnabrück. Und wir waren gerade, deswegen kommt der Podcast heute auch ein bisschen später, zumindest Teile von uns, das Kölner Team quasi. Unsere Osnabrücker Quellen anzapfen.
Die Osnabrüller gefallen mir aber gerne. Da habe ich gleich noch was zu sagen zu den Osnabrüllern.
Ja, Moritz, wo waren wir denn? Ganz genau. Kannst du es ja mal kurz beschreiben, weil wir haben nämlich natürlich nicht nur die Osnabrücker Quellen angezapft beim Auswärtsspiel von Osnabrück bei Viktoria Köln gerade, sondern uns auch ein bisschen Jamil Siebert angeschaut.
Richtig, also eigentlich sind wir eigentlich nur wegen Jamil Siebert dahin gegangen und dann haben wir vielleicht, mag der oder die eine oder andere Hörerin sich noch erinnern, dass wir mal den Mirko hier im Podcast zu Gast hatten, der eben eingefleischter Osnabrück-Fan ist und dann hat sich das so ergeben, dass Viktoria Köln heute gegen den VfL Osnabrück gespielt hat und wir das als Chance gesehen haben, um Jamil Siebert bei seinem neuen Verein beobachten zu können und auch einen Kölner Verein verlieren sehen zu können. Es hat beides nicht so richtig gut geklappt. Das Spiel war, also erstmal muss man mal sagen, es ist schon einfach geil, dieser Drittliga-Fußball, die ganze Gegengerade ist, Gäste-Fans-Bereich, wir waren natürlich im Osna-Block. Und es macht schon Bock, so direkt am Zaun stehen in so einem Stadion da und ist schon nett. Was die Osnabrüller angeht, es gab die ersten 45 Minuten Stimmungsboykott. Also nochmal einen Schritt weiter. Ich glaube, da ging es auch vor allem um Montagsspiele. Da gab es auch ein großes Banner gegen Montagsspiele. Aber nochmal einen Schritt weiter als jetzt gerade bei der Fortuna, wo ja auch hin und wieder sich mal das Maul drüber zerrissen wird, ob denn die Ultras nicht supporten sollten oder nicht oder doch oder wie auch immer. In Osnabrück wurden die ersten 45 Minuten nicht nur von den Ultras das Team nicht angefeuert, sondern wurde gar nicht angefeuert. Also die ersten 45 Minuten gab es einfach keinen Support. Und Jamil Siebert saß auf der Bank. Also erstmal sah es schlecht aus. Und Viktoria Köln hat auch noch den Führungstreffer erzielt. Erste Halbzeit war richtig schlecht. Und dann gab es auch noch überraschenderweise nur Kölsch am Bierstand.
Ja, das war wirklich schon bitter, also gerade am Anfang. Aber immerhin haben wir dann halt in den letzten Minuten noch ein bisschen Jamil Siebert sehen können. Für die letzten 10, 15 Minuten wurde er allerdings als Rechtsverteidiger eingesetzt. Haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht allzu viele Erkenntnisse draus ziehen können. Aber immerhin war irgendwie ganz nett, ihn mal zu sehen. Vielleicht wiederholen wir das irgendwie in dieser Saison noch. Und wir haben uns natürlich ja, bei dem Spiel dann eben auch mit unseren Osnabrücker Quellen ein bisschen über Daniel Thun unterhalten. Und ja, der wurde da auch wenig überraschend vielleicht in den allerhöchsten Tönen gelobt. Und ja, Ähnliches hört man ja auch, wenn man ja, seine sonstigen Vereine so ein bisschen abklappert. Auch die HSV-Fans, glaube ich, die man da so fragt, sind ja voll des Lobes für ihn. Also vor allen Dingen, ja, geht dann das Lob oft irgendwie auch in Richtung Persönlichkeit und nicht immer zu 100% irgendwie auch Richtung der trainerischen Fähigkeiten. Aber auch das wird ja, ja, meistens irgendwie hervorgehoben, dass er da trotzdem eigentlich auch, glaube ich, für einen Club wie den HSV sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und wer sich noch erinnert, ja, wir hatten ja schon noch einige Male hier den Christian zu Gast, einen HSV-Fan, mit dem wir hier auch sehr freundschaftlich verbunden sind im Podcast. Und der hat uns netterweise eine kleine Sprachnachricht zugesendet und wird da jetzt da nochmal etwas eingehender darauf eingehen, was Daniel Thun für ein Trainer ist und auch auf seine Zeit beim HSV.
Lieber aus dem Exil-Podcast, ihr habt mich gebeten, ein paar Worte über euren neuen Trainer zu sagen, Daniel Thun. Was ich natürlich sehr, sehr gerne mache, vor allem, weil ich Daniel Thun immer noch ziemlich mag und gut finde und sehr froh bin, dass er bei der Fortuna gelandet ist und nicht bei irgendeinem doofen Verein. Und deswegen wünsche ich ihm natürlich sehr, sehr viel Erfolg und es ging ja zumindest schon mal gut los, nach allem, was ich gesehen und gelesen habe. Vielleicht so ein bisschen was darüber, was so der Plan von und mit Thun war. Der HSV wollte natürlich auch mit Daniel Thun aufsteigen. Das hat nicht geklappt. Und als sich das abzeichnete, wurde er dann eben auch entlassen. Aber dazu vielleicht gleich noch. Daniel Thun hat sehr variabel spielen lassen anfangs. Nicht ganz so wild wie Tim Walter das derzeit tun lässt, sondern eher situativ, würde ich sagen. Tatsächlich erinnere ich mich und habe das auch noch mal mit einem anderen HSV-Fan kurz besprochen, dass es mal eine Situation gab angeblich, wo Manuel Winzheimer, HSV-Offensivspieler, auf dem Platz gefragt wurde, wo denn alle stehen würden, weil man das ja gar nicht mehr verstehen könnte. Also es hat zumindest den Gegner auch durchaus verwirrt. Ja, das war so der Plan und das hat auch eine gute Phase oder me über mehrere gute Phasen funktioniert. Und auch deswegen, weil man noch auf so ein paar Dinge aufbauen konnte, die unter Dieter Hecking schon ganz gut funktioniert haben. Also Spiel über die Flügel und den starken Linksverteidiger Tim Leibold zum Beispiel. Und ja, also da hat schon auch viel lange funktioniert. Ja, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und das lag, glaube ich, vor allem mal wieder daran, dass man den HSV relativ schnell auch wieder entschlüsselt hatte. Also HSV hat auch letzte Saison immer mit so einem Sechser gespielt, vor allem einem spielstarken Sechser meistens. Und wenn man den dann zugestellt hatte, dann war das mit dem Spielaufbau schon sehr kompliziert und was halt auch im letzten Jahr dann irgendwann nicht mehr gut funktioniert hat, ist eben diese Körperlichkeit und ja, dieses Gegnernerven durchzuhalten, sondern man ist dann selber eben wieder oft genervt worden vom Gegner und das hat leider oft dann dazu geführt, dass der HSV Fehler gemacht hat und es dann zu Schwächephasen kam und dass der HSV dann eben auch vom Kopf her, glaube ich, mal wieder zu sehr unter Druck sich gefühlt hat, etc. etc. Man kennt das ja alles schon. Ja, und dann konnte man das nicht mehr auffangen durch spielerische Elemente und da fehlten dann eben gewisse, also Zweikampfhärte, Bissigkeit, solche Sachen und eben auch der Kopf, der oft ein Problem ist. Ja, und dann ist er tatsächlich zu spät entlassen worden, aber auch zu früh. Also, das klingt jetzt komisch, aber er ist zu spät entlassen worden, um noch eine realistische Chance auf den Aufstieg zu haben. Also wenn das Ziel gewesen wäre, dann hätte man ihn früher entlassen müssen. Oder man hätte sagen müssen, okay, das wird jetzt nichts, aber wir versuchen es trotzdem weiter mit Daniel Thune, weil ich glaube schon, dass Jonas Beuth gerne das durchgezogen hätte, auch über eine schwächere Saison dann hinweg. Aber man weiß auch nicht so genau, ob da noch mehr passiert ist im Hintergrund. Also es kam einem schon ein bisschen so vor, als wäre Thune auch mit dem Druck am Ende nicht mehr so gut klargekommen. Aber das sind auch, also es gab da dann diverse Spekulationen. Aber auf jeden Fall hat man den Verantwortlichen beim HSV auch angemerkt, dass man das sehr schade fand und auch bei den Fans war das so, bei vielen, aber es war trotzdem auch nachvollziehbar spielerisch. Ja, deswegen war das dann irgendwie auch sehr deprimierend, weil ich glaube, dass Thune ein gutes Standing hatte, auch bei den Fans und auch in der Mannschaft, glaube ich. Und ich glaube halt, ich hätte mir auch gut vorstellen können, mit Thune dann in eine nächste Saison zu gehen, also in diese Saison zu gehen. Aber leider hat man sich ja für etwas anderes entschieden. Aber zum Beispiel der Co-Trainer Merlin Polzin, glaube ich, ist jetzt immer noch da. Also der war schon länger Thunes Co-Trainer und ist noch relativ jung und, glaube ich, sehr kompetent. Und der ist jetzt auch unter Tim Walter immer noch Co-Trainer und macht, glaube ich, viel. Und viel von dem, was Thune gemacht hat, hat Walter jetzt auch wieder aufgenommen oder auf eine andere Art und Weise fortführen können. Und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass Polzin eben noch da ist und auch den Vertrag verlängert bekommen hat. Und ja. Ja, ihr hattet noch gefragt, wie er den Sprung geschafft hat von Osnabrück zum HSV, von einem kleinen Verein, wo er der Held war schon als Spieler, zum großen, chaotischen HSV. Da kann ich nur sagen, das hat gut geklappt. Die Außendarstellung fand ich ziemlich gut. Ich kann auch die Podcasts, die er, glaube ich, in der Zeit geführt hat, ich glaube, dem HSV-Podcast hat er mal ein längeres Interview gegeben, die kann ich sehr empfehlen. Ich fand ihn sehr reflektiert, selbstbewusst, aber nicht auf so eine anstrengende Art und Weise, fair und glaubwürdig und ja, man merkt, glaube ich, dass ich Daniel Thune ganz gerne mag und wünsche ihm dementsprechend, habe ich ja schon gesagt, und der Fortuna viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie er das jetzt hinbekommt, in so einer schwierigen Phase das Ruder rumzureißen. Ich war eher skeptisch vor dem Schalke-Spiel, muss ich sagen, weil ich dachte, naja, den Fußball, den er beim HSV hat spielen lassen, der war schon auch kompliziert und das ist nichts, was man so in einer Woche eigentlich mal so einstudieren kann. Von daher Also ohne jetzt viel gesehen zu haben, war ich dann doch erstaunt, dass das auch offensichtlich ja geklappt hat und die Fortuna durchaus auch guten Offensivfußball gespielt hat. Und das ist halt auf jeden Fall das, wofür Tune steht. Also der wird mit der Fortuna nicht mauern, glaube ich. Und also darauf kann man sich auch durchaus freuen, finde ich. Ja, und ja, bin gespannt, ob das jetzt so hinhaut. Und ja, wünsche der Fortuna dann einen gesicherten Mittelfeldplatz. Ich glaube, das ist ja das, was man sich gerade erwünschen kann als Fan. So, das war jetzt ganz schön lang. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend und weiterhin viel Erfolg und wir hören uns dann bald ja hoffentlich wieder. Tschö.
Ja, vielen Dank, Christian, für diese Audionachricht. Was ist denn euer Eindruck, Tim? Als Tune jetzt vorgestellt wurde, was ist denn da überhaupt dein erster Gedanke gewesen? War das was, womit du gerechnet hast und ist das eine Entscheidung, mit der du leben kannst?
Ich hatte jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, Daniel Thune nicht direkt auf dem Zettel. Hat sich von wegen Sympathie, Antipathie, ohne genau zu wissen, was für ein Fußball Thune normalerweise spielen lässt, ohne mich da groß informiert zu haben, erstmal gepasst, weil so allgemein ist das ein sympathischer Typ. Aber naja, ob es passt, will ich heute noch gar nicht beantworten. So, also ist erstmal ein sympathischer Typ und ich wünsche ihm, dass es passen wird. Nicht nur für die Fortuna, sondern auch, weil ich ihn halt cool finde.
Also was ich jetzt auf Christians Nachricht bezogen schon mal spannend finde, und da werden wir bestimmt auch jetzt im Spiel, wenn wir das Spiel besprechen, darüber sprechen, dass Christian gesagt hat, dass sehr viel, vor allem am Anfang, über diesen Powerfußball, über die Energie, über die Intensität auf dem Platz funktioniert hat mit Daniel Thune und dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Das hat mich so ein bisschen hellhörig werden lassen, weil das meiner Meinung nach der größte Anteil an, also Daniel Thunes größter Anteil an diesem Sieg vom vergangenen Wochenende war. Und so ganz generell finde ich, also es hat, glaube ich, auch Klaus Allofs gesagt, man will nicht komplett vom Weg abrücken. Das heißt, man will nicht einen Trainer à la Friedhelm Funkel jetzt wieder einstellen, sondern man will nach wie vor jemanden, dem man zutraut, dass er das Spiel weiterentwickelt, dass er ein strategisch, taktisch kluger, interessanter, moderner Fußballlehrer ist. Das heißt, man hat sich bewusst jetzt auch mit Daniel Thune dafür entschieden, eben nicht für einen aus der alten Garde, sagen wir es mal so, der jetzt die Fortuna vom vom Abstieg rettet, sondern jemandem, dem man immer noch auch zutraut, das Spiel der Fortuna weiterzuentwickeln und gleichzeitig der aber auch noch eine weitere Komponente mit einbringt, die eben so eine viel energetischere und emotionalere Ebene ist, als die vielleicht Christian Preußer auf dem Platz gezeigt hat. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, Daniel Thune könnte, also ich wünsche mir, dass wir die nächsten 6, 7 Jahre mit Daniel Thune erfolgreichen Fortuna-Fußball erleben werden. Ich finde ihn sehr sympathisch auch und ich finde die Überlegung auch gar nicht so schlecht, zu sagen, wir holen jetzt eben nicht jemanden, der hinten den Bus parkt, das hatten wir letzte Woche, sondern jemanden, der durchaus auch taktisch hohe Ansprüche hat an sein Team, der aber das Ganze mit erstens ein bisschen mehr Emotionalität und zweitens vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erfahrung angehen kann. Das dazu. Was jetzt geklappt hat im Spiel, war meiner Meinung nach viel, dass ein Prozentsatz, ein nicht unerheblicher Prozentsatz an mehr Energie auf dem Platz war. Da würde ich sagen, das ist vielleicht der Daniel-Thune-Effekt jetzt in diesem ersten Spiel. Und dann fand ich es so ein bisschen alarmierend, dass Christian gesagt hat, das hat am Anfang beim HSV gut geklappt, aber irgendwann hat das nicht mehr aus dem Team rausholen können.
Ja, das mag irgendwie sein, aber irgendwie ganz ehrlich, gerade nehme ich das auf jeden Fall. Also das Wichtigste, was die Fortuna jetzt braucht, ist in den ersten Spielen Intensität zu haben, Erfolg zu haben. Und dann kann man danach halt irgendwie immer noch schauen, was man daraus macht, wenn man irgendwie erstmal die Klasse gehalten hat. Und ich glaube, auch wenn es jetzt natürlich sehr, sehr schwer ist, diese Trainerentscheidung hier heute nicht unter dem Eindruck dieses Siegs gegen Schalke halt irgendwie schon zu bewerten, weil das natürlich da, glaube ich, jetzt in unsere Bewertung nochmal irgendwie viel stärker mit reinspielt. Wenn man, also bisher scheint das ja irgendwie relativ aufzugehen, dass man da halt irgendwie dann jemanden holt, der halt irgendwie erstmal mehr Intensivität, mehr Aggressivität irgendwie in die Mannschaft bringt und dann ja hoffentlich vielleicht trotzdem irgendwie noch einen etwas pragmatischeren Ansatz dabei irgendwie auch verfolgt, dann auch die Fortuna spielerisch auf ein anderes Level irgendwie zu heben, weil da war ja wirklich jetzt in den letzten Wochen ja nicht so wirklich viel dabei, worauf man irgendwie aufbauen konnte. Und ja, ich glaube schon, dass man da irgendwie darauf hoffen kann, dass das Tune das halt schafft, auch wenn da vielleicht ein bisschen was von dem, was er halt irgendwie verfolgt, dann mit der Zeit verloren geht. Das soll jetzt eigentlich zumindest in den nächsten Spielen und bis zum Ende der Saison irgendwie erstmal nicht unsere Sorge sein, würde ich sagen.
Ja, also ob das jetzt an Trainerwechsel generell, so von wegen, man spielt jetzt nicht mehr mit dem Trainer in einem Spiel, wo man gerade aus einer Misserfolgsserie kommt, sondern man hat irgendwie einen Teil der Misserfolgsserie abgespalten, sag ich mal so, an dem Trainerwechsel liegt, an der Ansprache des Trainers liegt, an die Power, die von den Rängen kam, dadurch, dass mal wieder Zuschauer da waren, aber eine auf jeden Fall ins Auge stechende Statistik für mich war, dass Fortuna, wie auch immer das statistisch erhoben wird, im Schnitt in dieser Saison pro Spiel das Team 200 Sprints gemacht hat bis zu diesem Spiel und jetzt 265, was halt einfach eine Monstersteigerung ist. Und das hat ja auch viel damit zu tun, wo wir vielleicht auch hinkommen werden, dass wirklich auch der Pass in die Tiefe mehr gesucht wurde, als das Spiel breit zu machen und dadurch natürlich auch Sprints gefordert werden. Aber das fand ich schon eine sehr auffällige Statistik, die mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass man zu so vielen Abschlüssen gekommen ist. Um jetzt nicht komplett das Spiel von vorne bis hinten zu besprechen, ich habe jetzt gerade schon angedeutet, dass natürlich auch die wieder in ja erkläglichem Maße in Stadion zugelassenen Fans vielleicht eine Rolle gespielt haben. Ihr wart auch da, oder?
Ja, genau, das waren wir und das war auch sehr angenehm, muss ich sagen, auch wenn man natürlich ja immer im Hinterkopf hat, okay, das ist jetzt, es gibt eigentlich ja noch gar nicht wirklich irgendwie einen organisierten Support, es sind halt nur 10.000 Leute da, was man natürlich schon merkt, aber es ist so viel besser, überraschenderweise natürlich, als diese Geisterspiele, die jetzt schon echt schwer waren, auch gerade in dieser Phase jetzt, finde ich, nochmal zusätzlich irgendwie schwer, wo die Mannschaft gegen ja immer weiter in Richtung Tabellenende irgendwie taumelt und ja, hat dann irgendwie auch alles gestern natürlich gepasst mit dem guten Wetter ja und dann eben auch mit dieser Leistung der Fortuna, die wir hier sicherlich noch ausreichend würdigen werden, auch wenn man glaube ich und da werden wir wahrscheinlich eher weniger Worte drüber verlieren, vielleicht dann irgendwie auch direkt nochmal zu Anfang herausstellen sollte, das, was Schalke da angeboten hat, war halt auch wirklich nicht besonders gut, ne? Also, da wird jetzt unser Fokus bestimmt nicht so drauf liegen, aber die haben mich schon echt, also als neutralen Fan, der ich nicht war, haben die mich wirklich enttäuscht.
Ja, also ich war nicht so enttäuscht. Ich war vielleicht ein bisschen überrascht, aber enttäuscht war ich nicht. Das muss ich einfach so sagen. Es gab keine Enttäuschung an diesem Tag. Mein erster Heimsieg im Stadion seit November 2019. also mein erster Live-Heimsieg. Und man hat wirklich in diesen ganzen letzten Jahren, man vergisst es einfach, wie schön Fußball sein kann, wie schön es sein kann, zur Fortuna zu gehen und so ein Spiel zu gewinnen. Dann scheint halt auch noch die Sonne und es funktioniert alles. Also, ja, ich war wirklich nicht enttäuscht von nichts an diesem Tag.
Ja,
auch nicht von der Aufstellung
am Anfang.
Nee, also da war der Luja eher ein bisschen stinkig.
Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte natürlich jetzt schon irgendwie ganz gerne Ao Tanaka gesehen. Ansonsten glaube ich, war das vielleicht der einzige Punkt, wo man ja, hätte überrascht sein können, aber eben auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch gar nicht so wirklich. War jetzt auch keine große Überraschung, wie Thune aufgestellt hat, auch nicht viele Wechsel vorgenommen im Vergleich zu den letzten Partien unter Preußer. Hennings rotierte halt wieder rein für Bujenik. Und ja, Khalid Naray nach seiner Unpässlichkeit wegen Vaterfreuden letzte Woche war dann irgendwie auch wieder auf dem rechten Flügel dabei. Und da konnte man ja irgendwie auch sofort sehen, dass, ja, dass der Fortuna schon sehr gefehlt hat. Und sonst war das ja eigentlich mehr oder weniger genau das, was wir gesehen haben. 4-4-2, man ja, hat wieder viel über Steilklatsch versucht, irgendwie nach vorne zu kommen und das auch immer wieder ganz gut geschafft. Auch wenn ich wirklich bemerkenswert fand, dass Schalke da, glaube ich, so ein bisschen als Reaktion darauf, wie Fortuna das jetzt im letzten Spiel gemacht hatte, ja, relativ passiv war und auch erst sehr spät irgendwie gepresst hat, glaube ich, gerade einfach, um halt etwas kompakter zu stehen, um eben für diese Steilklatsch-Aktion nicht so viel offene Räume anzubieten. Aber einfach, glaube ich, weil Schalke irgendwie so gar nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, irgendwie, und die Fortuna halt irgendwie in der Intensität halt irgendwie matchen konnte, hat das zwar dafür gesorgt, dass jetzt Fortuna da irgendwie nicht drückend überlegen war, aber ja trotzdem eigentlich immer so latent überlegen war.
Ja, finde ich schon auch, aber genau, ich finde auch, Schalke hat sich ja ziemlich viel bis hinter die Mittellinie zurückgezogen, was so auch das Anlaufen und so angeht, und auf der anderen Seite hat aber eben auch Fortuna mit beiden Innenverteidigern ungefähr auf der Mittellinie vor allem Simon Terodde aus dem Spiel genommen. Und zwar, ich habe also in der ersten halben Stunde hat André Hoffmann, glaube ich, einen größten Teil des Spiels Simon Terodde in irgendeinem Wrestle-Griff drin gehabt, aus dem er sich schwer befreien konnte. Sodass er, glaube ich, auch irgendwann auch einfach keinen Bock mehr hatte. Das war, glaube ich, alles viel am Rande des Fouls, was dann aber vielleicht nicht als Foul gepfiffen werden musste. Und ich glaube, es war so eine Mischung. Schalke wollte wahrscheinlich ein bisschen kompakter stehen, weil das gegen Kiel ganz gut geklappt hat, dass eben in diesem Raum zwischen den Ketten, das heißt zwischen den Fortuna-Stürmern und dem Mittelfeld, dass da immer wieder Raum ist für Ablagen und sowas, dass da man eben ein bisschen kompakter steht, das heißt ein bisschen enger zusammen. Schalke hat aber auch im Ballbesitz erstmal, die sind nicht besonders weit gekommen, so, weil die erste Linie der Schalker, die standen an der Mittellinie, haben gelauert, und wenn ein schneller Ball nach vorne kommen sollte, dann haben da entweder De Weijs oder André Hoffmann für gesorgt, dass die Leute, die da gerade durchstarten wollen, ja, sich erstmal so einem kleinen Ringkampf unterziehen mussten, und dann sind sie eben auch nicht durchgekommen. Also die beiden waren extrem aufmerksam und generell hat, glaube ich, die ganze Mannschaft den Schalkern extrem auf den Füßen gestanden. Das heißt, ja, also ich finde es nicht so ganz cool, ich finde es nicht so cool zu sagen, Schalke war halt super schlecht. Stimmt. Aber ich glaube, Fortuna hat auch sehr viel dafür gemacht, dass Schalke einfach irgendwie auch relativ schnell keinen Bock mehr hatte, weil es denen einfach echt auf den Sack gegangen ist.
Ja, absolut. Ich meine, du hebst ja auch völlig zu Recht die beiden Innenverteidiger raus. Device, der sich innerhalb von kürzester Zeit jetzt zu einem von meinen Lieblingsspielern irgendwie gemacht hat. Also dem schaue ich unglaublich gerne zu. Da würde ich jetzt schon sagen, dass das ja ein absoluter Top-Transfer gewesen ist für das, was man jetzt halt einfach den Rest der Saison irgendwie noch braucht. Der bringt wirklich alles mit, total sicher, total ruhig, eine unfassbare Körperlichkeit, Kopfballstärke und ja, André Hoffmann daneben halt ganz genauso, exakt so wie du das beschrieben hast. Der war immer, wenn Terodde mit dem Rücken zum Ball irgendwie an der Mittellinie einen Ball bekommen hat, war er da und er hat dann wie immer so quasi übergegriffen, also immer so auf Hüfthöhe irgendwie sein Bein an Terodde irgendwie vorbeigestreckt und hat ihn da irgendwie immer genau so stören können, dass es kein Foul war. Es hat ganz hervorragend funktioniert. Also auch da denke ich, ja, ein unfassbares Fund, dass man diese beiden Innenverteidiger hat. Und ja, und man hätte ja auch ja schon sehr früh daraus Kapital schlagen können, dass Schalke halt irgendwie nicht so richtig in die Partie gefunden hat, im Gegensatz zur Fortuna. Sehr, sehr früh kommt es da nach einer Ecke zu dieser Halbfeldflanke von Gavori auf den zweiten Pfosten. Und ja, Daniel Ginczek kann sich da im Kopfballduell durchsetzen, trifft den Pfosten. Allein das schon eine gute Gelegenheit. Aber dann eigentlich der Ball, der dann da zurückspringt in den Fünfer, der muss danach eigentlich reingehen. Georgi de Weiss hat da eigentlich das leere Tor vor sich, zieht einmal voll durch und trifft halt André Hoffmann. Also, ja, da haben wir auf jeden Fall auf der Tribüne schon etwas überrascht geguckt, wie die Fortuna da losgelegt hat. Aber es war auch so ein bisschen der Auftakt von einigen Chancen. Das war mit Sicherheit die größte, ja, wo man sich dann halt irgendwie schon geärgert hat, dass man halt nicht, ja, einfach das ausgenutzt hat, dass man Schalke da erstmal so im Würgegriff hatte.
Ja, das wäre ja nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen, dass man eine starke Anfangsphase dann aus der Hand gibt und dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Nee, ganz und gar nicht.
Ne? Von daher, klar, man fühlte sich so ein bisschen dann im Laufe auch der ersten Halbzeit, weil kurz nach dieser doppelten Riesenchance kam jetzt auch Schalke. Tatsächlich nach den ersten 10 Minuten zweimal relativ gefährlich vors Tor. Und ja, also ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich gedacht habe, nicht nur die Aufstellung ist ähnlich, sondern die Tune gewählt hat, sondern jetzt kommt auch der Preußer Spielverlauf bestimmt auf uns zu. Und dann gibt es auch die Phase, wo dieser gesamte Startdruck von Düsseldorf dazu führt, dass das Spiel dann auch nochmal verflacht. Ja, aber es kommt in der 25. Minute, kurz bevor so diese 10 Minuten Leerlauf für mich waren, kommt es noch zu einer Chance, wo ich sage, vielen Dank, Herr Freisel, aber da hätte es gut und gerne mit ein bisschen Glück auch ein Tor draus kommen können. Und zwar muss man da tatsächlich mal wieder André Hoffmann auch hervorheben, der da Naray wirklich gut steil schickt. Und natürlich, klar, wäre dann auf Freisels Kappe gegangen, aber diese innenverteidigerlangen Bälle, die sind halt immer mal wieder ein Element, was man einstreuen kann und wo es halt auch gefährlich werden kann. Und das finde ich schon auch ein gutes Element, was man sich beibehalten sollte.
Ja, auch ganz generell fand ich sehr auffällig, egal ob das jetzt bei so langen Flugbällen aus der eigenen Hälfte war oder auch einfach, wenn man den Ball in den Halbräumen hatte, dass halt Naray und Appelkamp immer wieder mit Läufen tiefer anbieten konnten. Das ist so unglaublich wichtig. Die konnten immer wieder durchstarten, konnten sich ja halt da so ein bisschen hinter den Abwehrspielern halt irgendwie durchstehlen. Dann kann man da den Pass durchstecken. Die ganze Abwehr muss halt irgendwie sich neu sortieren, muss neu aufziehen. Und man kann dann halt irgendwie entweder abbrechen, kann nochmal irgendwie zurücklegen, wo man dann irgendwie aus einer mehr oder weniger vielversprechenden Situation vielleicht sogar mal wirklich eine Halbfeldflanke schlagen kann, die auch Sinn macht. Man kann in den Rückraum des Strafraums legen oder wenn genug Platz ist, kann man direkt in die Mitte ziehen. Und das haben die beiden einfach immer wieder geschafft, halt diese Tiefe anzubieten. Und dadurch hat die Fortuna einfach auch immer wieder Gefahr entwickeln können.
Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Also ich meine, es wurde ja auch irgendwie gerade von Christian schon angedeutet, dass Daniel Thun auch im hauseigenen Podcast vom HSV irgendwie interessante Einblicke und gute taktische Gespräche geführt hat. Und er hat ja jetzt heute wohl nach dem Spielersatztraining mit den Spielern, die gestern nicht zum Zug gekommen sind, auch gesagt, dass er Shinter Appelkamp auf jeden Fall auch dafür kritisiert hat, dass er seine Seite nicht so stark gehalten hat, wie das Naray macht. Und das ist ja schon auch auffällig, dass die wirklich deutlich gefährlicheren Abschlüsse an dem Tag auch über die Naray-Seite letztendlich resultiert sind, beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch hofft, weil die Seite so ein bisschen freigelassen wurde, dadurch, dass Gavory nachgerückt ist. Würdet ihr das auch so sehen? Weil, also ich meine, wir haben ja immer gesagt, klar, Shinter Appelkamp so auf halblinks gefällt uns eigentlich ganz gut mit all den Freiheiten, aber genau das ist ja das, was Thun jetzt anscheinend nicht von ihm sehen will, sondern er will ihn noch viel mehr in der Außenbahn sehen. Und ob man da nicht irgendwie ein paar Stärken von Appelkamp verschenkt, wenn er das wirklich in nächster Zeit so umbauen will, da stelle ich mal ein großes Fragezeichen hinter.
Ich habe da verschiedene Gedanken zu. Also das eine ist, ich habe mir angeschaut, was so die Durchschnittsposition der Spieler auf dem Feld innerhalb dieser 90 Minuten oder ihrer Spielzeit waren. Da ist es durchaus auffällig, dass Shinter durchschnittlich deutlich mehr in der Mitte ist als Khaled Naray, finde ich schon mal. Also es ist schon auch einfach ein Fakt. Und was ich vor allem häufiger gesehen habe, und das hat eben auf der rechten Seite, wo Khaled Naray und Matthias Zimmermann, ich muss noch weiter ausholen, Matthias Zimmermann und Nicolas Gavory sind so weit vorne angelaufen, wie ich das, glaube ich, noch nie bei der Fortuna gesehen habe. Also sind sehr, sehr weit nach vorne gekommen, nicht nur im Ballbesitz, sondern auch im Pressing. So, und im Pressing und im Gegenpressing gab es immer wieder Momente, wo eben die Außenverteidiger Zimmermann und Gavory weit nach vorne gerückt sind. Auf der rechten Seite mit Zimbo und Khaled Naray gab es da häufig ein Zusammenspiel. Auf der linken Seite war häufiger Gavory vorne und Shinter mehr in der Mitte und das hat links hinten ein Loch gerissen, was auf der linken hinteren Seite viel, viel häufiger ausgebügelt werden musste von meistens Piotrowski, aber manchmal auch Cello Sobotka, was ganz gut funktioniert hat, weil die beide sehr, sehr aufmerksam waren. Aber es gab häufiger die Situation, dass Gavory mit nach vorne auf der linken Seite ist, Shinter zu weit weg war, um einen linken Flügellauf von Salazar zu verhindern und dann aus dem zentralen oder defensiven Mittelfeld Kuba angesprintet kommen musste, was nicht immer geklappt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, das war eher so ein kalkuliertes Risiko, als dass es ein taktischer Fehler war. Aber das fand ich schon auffällig. Also auf der rechten Seite war deutlich häufiger Khaled Naray am Verteidigen als auf der linken Seite Shinter Appelkamp. Auf der linken Seite sind deutlich häufiger eben vor allem Kuba oder auch mal Cello verteidigen gegangen. Hat das beantwortet? Das war jetzt meine Shinter und
ja, also ich glaube, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass man halt irgendwie schafft, da jetzt Appelkamp halt irgendwie komplett umzupolen. Also vielleicht kann er da irgendwie noch etwas mehr irgendwie an der Außenlinie kleben. Ob das so vernünftig ist, würde ich auch mal in Frage stellen, weil man natürlich dann vielleicht auf Kosten der Stärken eines Spielers, der Tendenzen eines Spielers halt irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie auf so eine schematische Stabilität halt irgendwie geht, kann funktionieren. Aber eigentlich finde ich das immer relativ schade, wenn man halt irgendwie zugunsten von was Großem Ganzen, ja halt irgendwie einen Individualisten irgendwie beschneidet. Und Abel Cup ist ja schon auch, glaube ich, der größte Individualist, den die Fortuna im Kader hat, würde ich mal sagen.
Mit dem meisten
Potenzial ist auf jeden Fall, glaube ich, ja, eine Entwicklung, die wir da ja mal beobachten müssen in den nächsten Wochen, wie er da irgendwie seine Rolle innerhalb von Tunes System findet.
Ja.
Was die Fortuna ja auf jeden Fall immer wieder geschafft hat, war, ihn dann doch mal freizuspielen, wie ja, zum Beispiel in der 37. Minute. Da ist er auf der linken Seite komplett frei, kann dann irgendwie den Ball nach innen geben auf den zweiten Pfosten, wo Naray eingelaufen kommt. Und der bringt dann halt aus kürzester Distanz den Ball einfach nicht aufs Tor. Also bestimmt auch ein Ball, der extrem schwer zu nehmen ist, aber der muss rein, oder?
Ah ja, der hoppelt ganz undankbar nochmal auf. Also es ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht, den reinzumachen. Also ich sag mal, klar, Naray kann den auch machen, aber also die Chance vorher natürlich von De Vries ist deutlich größer.
Nee, das stimmt. Und ja, trotz alledem war das schon irgendwie so ein Punkt, wo ich echt irgendwie fast schon in den Sitz vor mir irgendwie gebissen habe. Und
ja, ich verstehe das.
Dass dann halt mehr oder weniger im Gegenzug wirklich der ja, preußische Spielverlauf seinen Lauf nimmt und Schalke mit 1-0 in Führung geht, nachdem man eigentlich bisher kaum mal irgendwie offensiv in Erscheinung getreten war, war dann ja auch eigentlich fast schon zu erwarten. Auch eigentlich aus einer gar nicht so wirklich alarmierenden Situation schaffen die Schalkers dann irgendwie auf dem rechten Flügel Salazar gegen Gavuri ins Tempo zu bekommen. Und ja, er kommt dann halt einfach vorbei, ist dann fast ja, eine ähnliche Situation wie die Fortuna auf der anderen Seite. Es gibt eine scharfe Hereingabe, einmal quer durch den Strafraum und am zweiten Pfosten steht Idrissi und markiert das 0-1.
Aber Simon Terodde da drankommt, dann hat Kastenmeier den. Also da ist auch ein bisschen Zufall dabei.
Ja, ist es natürlich. Trotzdem muss man sagen, es ist halt einfach eine extrem gefährliche Situation, die Schalker darauf beschwören. Und wer, ob ihn dann am Ende halt Terodde vielleicht macht oder nicht oder wie auch immer, man schafft es da halt einmal, die Fortuna komplett zu übertölpeln. Und ja, ist dann eben eiskalt genug. Und dann steht es halt mal wieder 0-1. Mal wieder liegt man halt irgendwie zu Hause nach einer guten Leistung ja, zurück. Und eigentlich erwartet man, dass die Fortuna jetzt halt ja das Übliche tut, die Köpfe vielleicht so ein bisschen runtergehen und ja, dass dann halt eine weitere Halbzeit ungefährlicher Sturmlauf kommt. Aber das ist ja eben genau das, was nicht passiert.
Aber also ich habe mir tatsächlich vor der Pause noch aufgeschrieben, die kommen nochmal zum Abschluss und die spielen eigentlich direkt so weiter, wie sie vor dem 0-1 gespielt haben. Also ich hatte auch in den verbleibenden 4 Minuten, bevor dann zur Halbzeit gepfiffen wurde, nicht den Eindruck, dass die Köpfe nach unten gingen. Also das habe ich mir tatsächlich sofort von der Körpersprache notiert. Also
ja, es war nur meine Angst halt, dass es passiert, ne, weil man es einfach schon 1000 Mal gesehen hat.
Ja, genau. Richtig. Ja, natürlich. Ich meine, letztendlich, wenn dann die ersten 10 Minuten nach der Pause halt auch ein erfolgloses Anrennen werden, irgendwann kommt dann das eine zum anderen und man denkt an all die Spiele, die jetzt ja nun mal in den letzten Wochen auch uns einiges Kopfzerbrechen bereitet haben. So. Und ja, aber zum Glück kam dann die Halbzeit. Mit, wie war das? Ordentlich Textverarbeitung oder wie?
Was hat so was.
Ja. Was auch immer das bedeuten mag.
Hat der Pferdeflüsterer dann in der Halbzeit.
Ja, irgendwie die richtigen Worte gefunden, ne?
Ja, genau das passiert nämlich eben nicht. Die Fortuna kommt mit nochmal neuer Energie aus der Pause und schafft es eigentlich sofort, Schalke wieder unter Druck zu setzen. nachdem der Schalker Torhüter Freisel mit einem langen Ball klären muss, weil die Fortuna auch einfach wieder sofort dran ist am gegnerischen Strafraum.
Das haben wir auch ein bisschen zu wenig, sorry. Nochmal ganz kurz, Fortuna ist halt frischen Strafraum angelaufen. Das sollte man, also das ist schon eine deutliche Veränderung auch zu den anderen Spielen. Finde ich jetzt gerade, weil das dann jetzt, du kannst dann gleich weiter erzählen, aber das sollte man nicht unerwähnt lassen. Das Pressing der Fortuna, vor allem natürlich von Hennings und Ginczek und dann aber auch immer mal unterstützt, war schon sehr, sehr hoch meistens. Und zwar so tatsächlich einfach ungefähr am 16er schon der Schalker. Das war schon anders. Also man hat da die Linie deutlich verlegt.
Ich fand so schematisch, eigentlich war das relativ ähnlich wie das, was man auch teilweise gegen Kiel gemacht hat, dass man mit drei, also dass man halt immer mit, dass halt immer Appelkamp oder Naray in vorderster Linie als dritter Mann halt noch die beiden Stürmer unterstützt haben. Nur hat man es jetzt halt einfach nochmal 20 Meter weiter vorne gemacht. Ja. Und das halt ohne hinten genug Preis zu geben, was aber natürlich auch ganz viel damit zusammenhängt, dass, wie wir schon erwähnt haben, ja, die beiden Innenverteidiger immer die 1-zu-1-Duelle an der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie halt für sich entscheiden konnten oder zumindest dafür gesorgt haben, dass sie diese Duelle nicht verloren haben. Und es hatte eben auch ganz viel damit zu tun, wie unglaublich aufmerksam das zentrale Mittelfeld der Fortuna war. Da kann man jetzt zum einen nochmal Kuba Piotrowski hervorheben, der, ich finde, für seine Verhältnisse ein extrem gutes Spiel gemacht hat, sehr aufmerksam war, glaube ich, auch der Spieler mit den meisten Kilometern auf dem Platz, der Spieler mit den meisten intensiven Läufen auf dem Platz. Und ja, er hatte zwar irgendwie auch seine zwei, drei völlig unbedrängten Abspielfehler irgendwie drin, wo man wieder so ein bisschen verzweifeln konnte, aber insgesamt war viel engagierter, nicht mehr so viel im Deckungsschatten, defensiv aufmerksam. Also so langsam beginne ich so ein bisschen zu sehen, was man sich vielleicht bei der Fortuna irgendwie von ihm erwartet hat. Und wenn man wirklich noch mal mehr hervorheben muss, ist Cello, der einfach das ganze Spiel mit einer Bierruhe durchs Mittelfeld irgendwie patrouilliert ist, immer im richtigen Raum war, alles zugelaufen hat, alles zugestellt hat. Und auch nach vorne immer wieder angeschoben hat, da mal kleine Läufe gemacht hat, mal den Ball getrieben hat, immer wenn der Raum da war und wirklich ein exzellentes Spiel gemacht hat.
Ich gebe dir jetzt einfach mal einen Satz auf. Sag doch einfach, Huba hat seine Aufstellung völlig gerechtfertigt.
Ja, langsam das, kommen Zweifel auf an den Zweifeln.
Also, ja, so weit ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin.
Dann kommen wir doch jetzt mal einfach zum 1-zu-1, nachdem ich mir aufgeschrieben habe mit drei Ausrufezeichen, verdammt nochmal, das war so genau mein Gefühl, verdammt nochmal, es war an der Zeit, jetzt mal diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und endlich mal so auch zu so einem psychologisch genialen Zeitpunkt ein Tor zu erzielen. Das geht ja tatsächlich mit dem Kopfball schon los von Device. Also der, ohne den kommt es gar nicht dazu, dass man Schalke da so, wo sie sich noch mit dem Kopf nach vorne orientieren, so überfällt. Aber dann auch die Weiterleitung von Ginczek. Also der hat an dem Tag mehrere solcher Dinger drin gehabt. Ich frage mich halt einfach, das fand ich schon auffällig, mit welcher Lässigkeit er die aus den Gliedern geschüttelt hat. Das kann ja eigentlich in den nächsten Wochen, diese Weiterleitungen können ja nur reihenweise schief gehen. Also und dann tatsächlich Kaminski unterschätzt da das Ganze dann doch ein bisschen, die Situation. Aber ich denke mir auf der anderen Seite auch, Da war dann irgendwie diese letzte paar Prozent, mit der Narei sich da durchtankt, um den Ball dann eiskalt zu versenken. Entweder Vaterfreude oder neuer Trainer oder Zuschauer im Stadion oder alles zusammen. Aber ist auch, geht auch noch ein winzig kleines bisschen auch auf Kaminski. Aber der hat ja auch eine Fortuna-Vergangenheit.
Der, ja, der ist da vielleicht nicht mit der letzten Konsequenz dann irgendwie auch in diesen, in diesen Zweikampf gegangen. Aber das, da würde ich ihn jetzt gar nicht so stark für kritisieren wollen. Auch aus meiner vermeintlich neutralen Sicht nicht sicher auf die Schalker habe. Aber ja, man kann ihn da natürlich nicht komplett freisprechen. Aber das Tor fällt halt nicht, wenn man da nicht insgesamt im Kollektiv so hart drauf geht, wenn man da nicht so schnell spielt und wenn man halt irgendwie nicht wie Narei da einfach mit diesem extrem guten Tempo, das er halt hat, nachgeht und einfach daran glaubt, dass er halt irgendwie noch an diesen Ball kommen kann. Und ja, versenkt er dann irgendwie natürlich extrem stark auch gegen die Laufrichtung des Torhüters. Und die Fortuna trifft zum ersten Mal nach über 7 Stunden mal wieder in der zweiten Liga ins Tor. Und ich glaube, das war wirklich genau das. Das war wirklich genau das, was die Fortuna gebraucht hatte. Genau. Das sieht man dann ja auch daran, dass die Fortuna dann auch, nachdem das Spiel weitergeht, einfach komplett so weitermacht. Nichts ändert, sondern komplett genau so weiterspielt. Und eigentlich muss ja 5 Minuten später Ruven Hennings dann schon auf 2 zu 1 stellen, weil ja die Schalker einfach weiter ja auch ein bisschen was anbieten. Und es ist dann, glaube ich, ja, Ko Itakura, der ja einen fiesen Abspielfehler halt irgendwie macht. Man ist sofort wieder durch das hohe Pressing im gegnerischen Strafraum am Ball. Ruven Henning steht dann, weiß ich nicht, 7-8 Meter vor dem gegnerischen Tor, kriegt auf seinen linken Schlappen serviert und muss den eigentlich nur reinschweißen und schiebt den dann wirklich mit einer Lässigkeit, mit einer Schludrigkeit, die ich von ihm wirklich selten gesehen habe, dem Torwart in die Arme.
Ja. Also insgesamt ist nach dem 1:1, also ich meine, da kommen jetzt noch ein paar Szenen, unter anderem das 2:1, was wir besprechen werden, aber diese Viertelstunde ist Schalke komplett von der Rolle und Fortuna macht das einzig Richtige, da komplett in diese Verunsicherung rein zu pressen. Und ich glaube, also man sagt ja immer irgendwie so eine Mannschaft, die nach einer Führung dann den Ausgleich bekommt und vielleicht auch mit dem gewissen Favoritenstatus, mit der Favoritenbürde gekommen ist und ist dann nach so einem Ausgleich einfach am verwundbarsten. Und genau so musst du das dann weiterspielen. Also das war großartig. Und gleichzeitig stand natürlich auch das Stadion wie eine Wand, würde ich jetzt schon sagen. Bei 10.000 ist das ja heutzutage schon, wo man sonst jeden, Abstoß laut poltern hört im Fernsehen. Eine Wand. Stand ja dann auch und das ist ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging da auch ein Herz auch wenn es nur 10.000 Leute waren, aber es war einfach auch über den Fernseher schön zu hören. Und ja, also das 2:1, was dann fällt, ist eigentlich nur folgerichtig. Also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Ja, absolut. Also genauso wie du es beschreibst, so hat es sich im Stadion halt auch angefühlt. Also da hat man mal wieder gemerkt, man kennt es ja natürlich, ne, wie das dann ist, wenn halt so eine Energie halt irgendwie vom Platz auf die Ränge geht und wieder zurück oder umgekehrt, wenn die Energie von den Rängen auf den Platz schwappt und sich das dann so gegenseitig befeuert und man einfach sieht, okay, die Fortuna ist jetzt dran, so da kann halt jede Sekunde irgendwas passieren und es passiert dann eben auch. Man schafft es halt mal wieder, dass Narei Richtung Grundlinie stechen kann auf der rechten Seite. Und ich glaube, es sind dann auch irgendwie auch zwei Fortunen direkt am Fünfer, die allerdings komplett gedeckt sind. Und Narei spielt dann genau den richtigen Ball in den Rückraum der drei Schalker Verteidiger und Ruven Hennings um den wir uns wirklich auch kurz Sorgen gemacht hatten, weil wirklich, also die Art und Weise, wie er da 5 Minuten vorher diese Chance gibt, das ist man von ihm einfach nicht gewöhnt. Und dann macht er ihn diesmal den viel, viel schwierigeren Ball mit seinem rechten Fuß, den er ja wirklich nicht gerne nimmt. Aber den macht er und ja, man sieht dann auch, glaube ich, die Erleichterung, die da von ihm abfällt und das ganze Stadion explodiert und zwar wirklich ganz fantastisch.
Was man so leicht vergisst nach all diesen torlosen Minuten ist, dass damit Ruben Hennings sein Torekonto schon wieder auf zweistellig gestellt hat. Also war ich auch erst überrascht, weil solange das Rädchen nicht mehr weitergesprungen ist. Ich hoffe einfach, ich werde jetzt nicht mehr davon überrascht, wenn das 11. Tor fällt, weil das schon recht bald der Fall sein wird.
Es hätte ja auch wirklich schon ein paar Minuten später soweit sein können. Also ich weiß, dass wir uns sogar schon vorher irgendwie kurz angeguckt haben und gesagt haben, so fuck, man hätte, also weil die Fortuna eigentlich, als diese Chance für Hennings kommt, hatte die Fortuna eigentlich schon wieder so ein bisschen nachgelassen. Also diese ganz starke Viertelstunde, dieser Anfangsschwall war halt irgendwie schon wieder ein bisschen abgeebbt. Und ja, wir haben uns da angeschaut und gesagt, so verdammt, so es hätte eigentlich, man hätte es eigentlich vorher entscheiden müssen, aber dann gibt es eben nochmal so eine Situation, wo die Fortuna die aufgerückten Schalker so ein bisschen auskontert. Hennings kommt dann im linken Halbraum an den Ball. Er kann da vielleicht links auch noch Kuba mitnehmen, wäre, glaube ich, auch eine Option gewesen. Er entschuldigt sich dann auch hinterher bei ihm, entscheidet sich dann aber dafür, selber abzuschließen, was, glaube ich, auch nicht so eine schlechte Option ist. Also, dass Hennings aus der Position dann auch durchaus mal einen in die Ecke schweißt, das wissen wir nicht zuletzt seit Dresden. Aber ja, er ballert ihn dann halt leider vielleicht einen Meter links am Tor vorbei.
Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man diese ganzen Chancen dieser Viertelstunde nochmal zusammennimmt, also was hätten wir geflucht über all die Chancen, wenn es da nicht schon 2-1 gestanden hätte, ne? Also im Prinzip kann man natürlich sagen, im restlichen Spielverlauf kommt Schalke auch nochmal. Die haben auch noch den einen oder anderen Hochkaräter. Und wenn das jetzt irgendwie 2-2 ausgeht, dann beißt man sich am Ende in den Arsch. So.
Eben. Also, was hätten wir geflucht, wenn die das halt nicht gewonnen hätten? Mhm, und halt ja. Diese 10 Minuten nach Wiederanpfiff waren halt das druckvollste, was ich jemals von unserer Fortuna gesehen habe. Da lege ich mich fest. Genau. Also ich glaube, man kann da jetzt so wohlwollend drauf schauen, weil man halt weiß, im Endeffekt hat man es verdient gewonnen.
Aber ja, da kann man vielleicht irgendwie noch mal kurz Carsten Meyer loben, der halt einfach im Gegenzug zu dieser Henning-Chance gegen Schuldinov irgendwie noch mal aus kurzer Distanz einen seiner Reflexe auspackt. Da ist er wirklich, glaube ich, einer der stärksten Torhüter der Liga bei diesen 1-gegen-1-Situationen, hält da diesen extrem wichtigen Ball und musste dann glücklicherweise auch in den übrig bleibenden 20 beziehungsweise 25 Minuten mit Nachspielzeit gar nicht mehr so viel eingreifen. Wurde da nicht mehr so viel gefordert, eben weil die Fortuna das extrem diszipliniert durchverteidigt hat und auch die Schalker immer wieder damit beschäftigt hat, dass man selber gefährlich geblieben ist nach vorne.
Ja, es kam dann Schalke so ein bisschen mehr, vor allem über die linke Abwehrseite der Fortuna, fand ich, dass da Schalke immer wieder mal ein bisschen vorgekommen ist. Vor allem durch Salazar, der dann irgendwie glücklicherweise irgendwann ausgewechselt wurde. Ich mich ganz relativ drüber gefreut habe.
Also, also es ist jetzt schon ein bisschen kurz gegriffen, dass es halt, dass da bis auf diese eine Parade Kastenmeier völlig beschäftigungslos war den Rest des Spiels, weil
nee, das stimmt auch nicht.
War eine Phase des Spiels, nachdem Fortuna diese Drangphase hatte, da habe ich mir wirklich auch nochmal mehrere Hochkaräter auf beiden Seiten notiert, weil das Spiel dann ein wirklich verrücktes, wildes Spiel war, was hin und her gewabert ist, also wo es wirklich schnörkellos und steil jeweils nach vorne ging, aber auf beiden Seiten sich noch gute Chancen ergeben haben. Und ich sag mal, im allerschlimmsten Fall, ich meine, das waren jetzt dieser eine Schuss von Uwe Jahn, der ist natürlich gefährlich. Also im schlimmsten Fall verliert man das auch noch 2-3. Also es war auch der FC Schalke 04, der aber an dem Tag einen schlechten Tag erwischt hat. Und ich würde tatsächlich nochmal ganz deutlich den Finger in die Wunde Chancenverwertung nach diesem Spiel trotzdem legen wollen. Also man hat 2 gemacht, man hat aber auch 21 Abschlüsse gehabt. Und wenn das am Ende schief geht, wie gesagt, dann steht man doof da und es geht jetzt wirklich in den restlichen Spielen ja, jeder Punkt kann total wertvoll sein und ich hoffe einfach, dass da die Effizienz in den nächsten Wochen noch ein bisschen höher ist. Auch wenn ich natürlich nicht meckern will nach einem Spiel, von dem wir letzte Woche noch als Bonusspiel vielleicht sogar geredet haben. Aber wir wissen ja alle, nach so einem Spiel gegen Schalke ist dann das nächste Spiel gegen Aue auch nicht ganz dankbar.
Ja, es war ja schon vorher ein Pflichtsieg, das Spiel gegen Aue. Ja. Also, das wird ja jetzt dadurch nicht weniger quasi.
Ja,
also es ist jetzt, ne, man sagt es vorher so, ja, Schalke ist ein bisschen das Bonusspiel und dann gegen Aue zählt's, aber wenn du jetzt weißt, so haben die halt gegen Schalke gespielt, dann musst du halt erst recht gegen Aue gewinnen.
Also ich habe mir auf jeden Fall als allerletztes, wir können auch gerne noch über die Eingewechselten und was die gemacht haben sprechen, aber muss ich nicht unbedingt. Ich habe mir ganz am Schluss aufgeschrieben und das ist eigentlich so etwas, was das vereint, dass es gerade jetzt wieder 10.000 Zuschauer im Stadion gab und so ein Spiel gezeigt wurde. Fazit des Tages, ein feierndes Stadion, herrlich.
Das war auch schön. Ja. Ich wollte also zur Auswechslung, ist ja erst Cello ausgewechselt worden, statt Kuba. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass diese Spielweise, die da so gut funktioniert hat, doch auch sehr viel Kraft gekostet hat, vor allem bei Kuba, der so viel gelaufen ist und so gut wie der gespielt hat in den ersten 70 Minuten, wurde es dann irgendwann doch wieder haarig, weil er, glaube ich, einfach echt durch war. Und genau, aber ich meine, ist ja, hätte ja nochmal Jotiang und so. Aber, also er ist ja durchgekommen, aber genau, den hätte ich eigentlich früher gerne runtergesehen. Ich weiß nicht, bei Sobotka habe ich es nicht so gesehen, dass er so müde war, aber vielleicht ist mir das auch entgangen, aber vor allem Kuba war am Ende, ist er doch das eine und andere Mal hinterhergelaufen und hat sich dann auch mehr Unkonzentriertheiten geleistet.
Ja, als das am Anfang war. Ja, auf jeden Fall.
War er auch nicht der Einzige, ne? Also ich glaube, auch gerade bei Appelkamp, der dann ja auch runtergegangen ist, haben wir dann, glaube ich, auch irgendwie gesehen, dass der in 2 Situationen hintereinander einfach den Sprint zurück nicht mehr machen konnte, weil er einfach komplett auf dem Zahnfleisch war und ja, wurde dann eben auch sofort ausgetauscht und ja, war, glaube ich, dann auch absolut richtig so, da irgendwie nochmal jeweils zu reagieren, nochmal frische Kräfte zu bringen, fitte Leute zu bringen und ja, die ich glaube, nicht ganz zu Unrecht hat man dann eben auch in den letzten 4 Minuten irgendwie noch 3-mal ausgetauscht, einfach, um da nicht nachzulassen. Und die Mannschaft hat dann eben auch nicht nachgelassen und diesen unfassbar wichtigen Dreier geholt. Ja, endlich mal wieder zu Hause getroffen und vor allem auch endlich mal wieder zu Hause gewonnen. Also Wahnsinn, das ist wirklich jetzt auch schon sehr lange her gewesen, dass das mal passiert ist. Und gerade weil jetzt ja auch noch ja, das ein oder andere relativ wichtige Heimspiel im Abstiegskampf ansteht, ja, ist das, glaube ich, einfach von extrem großem Wert, dass man jetzt auch diese Qualität mal wieder hat und ja, auch sicherlich einfach dieser Sieg gegen eine Spitzenmannschaft wie Schalke 04 mit ja, einer großen Symbolträchtigkeit. Hat man ja auch wirklich dann gesehen daran, wie die Mannschaft hinterher gefeiert hat. Ja, wie man dahinter nochmal den Kreis gebildet hat.
Waren und halt alle komplett nackt nach
Anpfiff. Da wurden noch die ein oder andere Hälfte Trikots verteilt. Die Mannschaft
hat dann erstmal blank gezogen. Das ist schon...
Ja, und es geht ja eben auch direkt mit einem wichtigen Heimspiel nächste Woche dann schon weiter. Und ja, da wollen wir natürlich hoffen, dass die Fortuna direkt daran anknüpfen kann. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch extrem gespannt, weil ich glaube, eins wird Erzgebirge Aue nicht passieren, nämlich, dass die Fortuna in puncto Intensität nicht matchen können. So, die wissen ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Die liegen 8 Punkte hinter dem Relegationsplatz und damit hinter der Fortuna. Das heißt, die Fortuna hat da wirklich einen riesigen Big Point mit einem Sieg eigentlich schon komplett klar zu machen, dass man auf jeden Fall nicht irgendwie noch unter diesen letzten Strich rutschen wird. Auf der anderen Seite natürlich eben auch die große Gefahr, irgendwie Aue dann doch nochmal irgendwie die letzte Luft zu geben und die irgendwie nochmal zurückzuholen in diese Rückrunde. Ja, das sollte man tunlichst vermeiden. Aue kommt allerdings jetzt auch nicht in der allerbesten Form zur Fortuna. Man hat die Karte mit dem Trainerwechsel halt schon in der Hinrunde gezogen, nachdem ja die ersten Spiele das wirklich überhaupt gar nicht funktioniert hat. Man setzt jetzt auf eine Doppelspitze mit dem schon seit Ewigkeiten aus Zweit- und Drittliga-Zeiten bekannten Pavel Dotschew und Marc Hensel, den man lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund irgendwie halt herangezogen hat. Der hat Aue auch letztes Jahr schon betreut, falls ihr euch dann noch erinnert. Als Aue, nachdem sie diese üble 8-3-Klatsche gegen Paderborn zu Hause bekommen haben, dann auch gegen Fortuna dann 3-0 verloren haben und eine grauenvolle Leistung in den letzten Saisonspielen hier dargeboten haben. Das war, als Dirk Schuster der eigentliche Trainer sich mit irgendwelchen obskuren Gründen entschuldigen ließ. Auf jeden Fall hat man jetzt eben diese beiden, Marc Hensel und Dotschew, zur Doppelspitze gemacht, die das Ganze irgendwie wuppen sollen. Marc Hensel ist auf jeden Fall auch ein bisschen anzumerken, dass er schon einige Zeit im Erzgebirge verbracht hat. Er greift da in der Rhetorik auf ähnliche blumige Wortwahl wie der Präsident, wie Leonard zurück, hat jetzt, glaube ich, letzte Woche vor dem Spiel gesagt, dass sich die Mannschaft genauso wie die Erzgebirger Vorfahren so hart gegen alle Gegner irgendwie wehren würde, wie sie es halt schon in den letzten Jahrhunderten immer getan haben. Also irgendwie ganz, ganz spannend, was er da so sagt. Und genau auf sowas kann man sich, glaube ich, auch einstellen. Also das wird schöner, bissiger, aggressiver Umschaltfußball. Das wird alles kein Hexenwerk sein, aber das wird auf jeden Fall alles etwas aggressiver und härter sein als das, was die Schalker da jetzt am Wochenende geboten haben. Ja, trotzdem hat man bei Aue da jetzt in letzter Zeit nicht allzu viel Erfolg mit gehabt. Man hat einen Punkt aus den letzten 8 Spielen geholt. Und wenn das jetzt gegen die Fortuna auch schief geht, ist die Zukunft der Doppelspitze Dotschew und Hensel auch nicht allzu sicher, wenig überraschenderweise. Worauf man sich einstellen kann, ist, dass Aue im System 3-4-1-2 agieren wird. Das hat man die letzten Wochen eigentlich immer gemacht. Hat damit, man wird halt wie erst hinter der Mittellinie anfangen zu pressen, wird das Zentrum verdichten. Und sonst ja auch allgemein, glaube ich, einfach sehr, sehr wenig Überraschendes bieten. Was auch wenig überrascht ist, dass im Tor Martin Mennel steht. Das ist wirklich einfach so, seit ich denken kann, dass er das Tor bei Erzgebirge Aue hütet. Und ja, und was auch nicht so wirklich überrascht ist, dass immer noch Jan Hochscheid im Kader steht. Also auch der ist gefühlt schon mindestens Ende 30 und könnte trotz seines hohen Alters vielleicht sogar starten jetzt am Wochenende, denn der etatmäßige Zehner Sofian Meseguem fehlt rot gesperrt. Und dann ist eigentlich Jan Hochscheid der logische Ersatz. Und er hat bisher jetzt zwar irgendwie noch keine überragende Saison gespielt, aber ist auf jeden Fall auch immer für das eine oder andere Tor gut. Und das würde Aue auch gut zu Gesicht stehen. Man hat nämlich den schlechtesten Angriff der Liga. Man hat übrigens auch die schlechteste Abwehr der Liga. Also ja, auf jeden Fall ein Gegner, der, wenn man seine Aufgaben erfüllt, schlagbar sein sollte für die Fortuna. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht. Es ist ja auch, glaube ich, eigentlich gar nicht so großartig damit zu rechnen, dass da jetzt irgendetwas anderes passieren wird jetzt als letzten Sonntag. Sowohl von dem, was die Fortuna versuchen wird, wie sie agieren wird, als auch personell, oder?
Ich möchte eben noch kurz meine Tabelle des Tages zum Besten geben. Es gibt ja dieses wunderschöne Tool für Statistikfreaks, der dynamischen Tabelle. Und ich habe mir einfach mal heute gedacht, ich teile diese Saison, 22 Spiele sind bisher absolviert, mal in zwei Hälften. Wenn man sich die Tabelle der zweiten Hälfte nur anschaut, dann treffen da die punktgleichen auf Tabellenplatz 17 und 18 liegenden Teams von Fortuna Düsseldorf und dem FC Erzgebirge Aue am Sonntag aufeinander. Nur durch das bessere Torverhältnis, aber die weitaus schlechtere Torausbeute steht Fortuna da vor Aue, wenn man nur die letzten 11 Spiele betrachtet. Von daher, Fortuna ist immer mal wieder dafür gut, nach einem 1:1 gegen den damaligen Spitzenreiter St. Pauli 0:1 gegen Sandhausen zu verlieren. Also ich warne davor, zu sicher in dieses Spiel zu gehen nächste Woche. Und natürlich hat mir vieles gut gefallen, aber ich bin dem Ganzen noch nicht, ich traue dem Ganzen noch nicht so wirklich und hoffe einfach, dass man irgendwie dieses Spiel gewinnt, weil, wie du schon gesagt hast, hat es für Fortuna einen gewissen vorentscheidenden Charakter, auch wenn die Relegation nicht das Ziel sein kann. Aber für den FC Erzgebirge Aue, wie du schon gesagt hast, ist es wirklich ein Endspiel. Man redet immer so häufig über Endspiele, aber das ist es das schon. Ja,
ja, ich möchte dir da komplett beipflichten. Wir haben ja vor allem in der jüngsten Geschichte viel zu häufig solche Erlebnisse gehabt, dass es so diesen Moment gab, wo man dachte, jetzt zündet mal wieder was und funktioniert mal wieder was. Also ich möchte auch dass unbedingt, dass das so ist und dass jetzt tatsächlich eine Veränderung eintritt, aber Fortuna war auch immer mal wieder gut für bis dato extrem glücklose Aufbaugegner, wo dann die Fortuna dann doch in irgendeinem Steckrüben-Winterspiel bei Schnee die 3 Punkte komplett herschenkt. Das ist zu häufig in der letzten Zeit passiert, als dass ich besonders optimistisch da reingehen würde. Es gibt viel, finde ich, was einen optimistisch stimmen könnte, aber schon alleine, ja, die müssen dann halt, also Aue wird den Bus parken. Da müssen die halt jetzt erstmal drum rumspielen und sich das dann nicht noch irgendwie einfangen. Dieser Bus ist halt irgendwie ein bisschen omnipräsent.
Ja, das Schöne ist ja, sie haben ja auch in der Abwehr einen Büßmann, also von daher.
Der dann den Omnibus, den Omnipräsenten.
Aber, also, ganz im Ernst, wir schauen dann einfach mal in ein paar Wochen, was aus dieser jetzigen Situation dann geworden ist. Es ist einiges angezündet worden gestern und hoffen wir mal nicht nur ein Strohfeuer.
Ja, wir sind gespannt. 2 Spiele im Stück hat die Fortuna diese Saison auf jeden Fall noch nicht gewonnen. Hoffen wir, dass, wenn wir mit euch in der nächsten Woche sprechen, dass sich das geändert hat. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche und ich glaube, nach dem vergangenen Sonntag ist auch die Woche von uns allen ein bisschen schöner, als es in den letzten Wochen sonst immer gewesen ist. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.